ARD.
Außenminister Russlands und der USA reisen zu Treffen in Saudi-Arabien.
Europäer beraten über mögliche Friedenslösungen für Ukraine-Krieg.
Ukrainische Drohnen treffen offenbar wichtige Ölpipeline in Russland.
Seit 500 Tagen Geiseln im Gazastreifen. Mögliche zweite Phase einer Waffenruhe im Gespräch. Hallo, ich bin Astrid Fietz.
Und ich bin Diane Batani. Herzlich willkommen.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Saudi-Arabien wird wohl zum Vermittler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, morgen soll es dort Gespräche geben mit US-Außenminister Rubio und dem russischen Außenminister Lavrov. Rubio ist schon in der saudischen Hauptstadt Riad eingetroffen. Was Russland von dem Treffen erwartet, erläutert Moskau-Korrespondent Jürgen Buch.
Tagelang hat der Kreml nicht offiziell darüber gesprochen, wer von russischer Seite zu Gesprächen nach Saudi-Arabien reist. Jetzt hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bekannt gegeben, wer mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentreffen soll. Heute fliegen Außenminister Lavrov und der Präsidentenberater Juri Uschakow auf Anweisung Putins nach Riad. Am Dienstag wird in Riad ein Treffen mit ihren amerikanischen Kollegen erwartet, bei dem es vor allem um die Wiederherstellung der gesamten russisch-amerikanischen Beziehungen gehen wird. Darüber hinaus sollen mögliche Verhandlungen zur Ukraine-Lösung vorbereitet und ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten organisiert werden. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat heute auf einer Pressekonferenz erklärt, worum es bei dem Treffen mit US-Außenminister Rubio in Saudi-Arabien gehen soll. Die Präsidenten unserer Länder haben vereinbart, dass der Dialog wieder aufgenommen werden soll. Und zwar über alle Fragen, die mehr oder weniger mit der Beteiligung Russlands und der Vereinigten Staaten gelöst werden können. Deshalb hören wir unseren amerikanischen Gesprächspartnern zu. Und natürlich sind wir bereit, darauf zu reagieren. Was Verhandlungen über den Krieg gegen die Ukraine angeht, so hat Lavrov immer wieder betont, es müssten die Realitäten am Boden, also auf dem Schlachtfeld, anerkannt werden. Russland hat etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt und betrachtet darüber hinaus weitere Gebiete als verfassungsmäßigen Teil Russlands. Lavrov hat Ende 2024 in einem Interview erklärt, Russland werde sich nur an Verhandlungen beteiligen, wenn die Ukraine darauf verzichte, ihre territoriale Integrität in den Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Die Kriegsziele haben sich nach Aussagen des russischen Außenministers und der gesamten russischen Führung nicht geändert. Dazu gehören unter anderem die Absetzung der ukrainischen Regierung, die immer wieder als Neonazi-Regime bezeichnet wird. Außerdem verlangt Russland eine drastische Verkleinerung der ukrainischen Streitkräfte und den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft.
Dazu hat die Ukraine natürlich eine andere Meinung. Sie ist bei den Gesprächen nämlich nicht dabei.
Genau, der ukrainische Präsident Selenskyj hat schon gesagt, seine Regierung könne keine Vereinbarungen anerkennen, die ohne die Ukraine getroffen wurden. Selenskyj selbst ist gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Staatsbesuch. Er wird nach eigenen Angaben auch noch Saudi-Arabien besuchen, aber einen Tag nach Lavrov, also am Mittwoch.
Und in diesen Stunden gibt es auch noch ein Treffen mehrerer europäischer Länder und Institutionen zu möglichen Friedenslösungen in der Ukraine.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach Paris eingeladen. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz sind unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien und Polen dabei. Unsere Moderatorin Ulrike Heckmann hat unsere Korrespondentin Caroline Düller aus Paris gefragt, was Macron erreichen will mit der Einladung.
Also grob kann man, glaube ich, sagen, dass es ihm in erster Linie darum geht, diese ja wirklich Schockstarre zu lösen, in die Europa nach den Ankündigungen der USA und Russlands letzte Woche mehr oder weniger verfallen ist. Also nachdem eben die USA und Russland angekündigt haben, dass es möglicherweise Friedensgespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine gibt und das aber ohne die Europäer daran zu beteiligen womöglich und auch offenbar über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Genau da soll es jetzt eben gehen, sozusagen ein Gegensignal zu senden und zu zeigen, dass Europa sehr wohl seinen Platz da am Verhandlungstisch hat und dass es eben auch bereit und willens ist, sich in der Zukunft in der Ukraine zu engagieren und eben entsprechende Sicherheitsgarantien da auch auf den Weg zu bringen.
Und was die Zeit nach einem möglichen Friedensschluss betrifft, also auch was das Thema Sicherheitsgarantien anbelangt, da sehen die USA Europa ja sehr wohl zuständig. Welche Sicherheitsgarantien könnte Europa denn geben?
Da stehen tatsächlich unterschiedliche Ideen im Raum. Insgesamt muss man sagen, dass wir tatsächlich wenig konkrete Informationen darüber haben, was inhaltlich heute in diesem Treffen besprochen werden soll. Was sich inzwischen abzeichnet, ist, dass tatsächlich einmal mehr, muss man ja sagen, über die mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine diskutiert wird. Allerdings nicht als Kampftruppen, sondern um einen möglichen Waffenstillstand, sollte der denn zustande kommen, zu sichern. Das wird sicher eines der großen Themen sein. Da hatte der britische Premierminister Keir Starmer ja heute Morgen im Daily Telegraph angekündigt, dass er bereit ist, Truppen in die Ukraine zu schicken, sollte das nötig sein. Außerdem wird es voraussichtlich um finanzielle Fragen gehen und die sind wesentlich, vor allem vor dem Hintergrund der ziemlich desolaten Haushaltslage Frankreichs und auch der deutschen Debatte um die Schuldenbremse. Das heißt, diese große Frage, wie kann und will Europa in Zukunft die Unterstützung für die Ukraine überhaupt finanzieren, wird hier in Paris höchstwahrscheinlich auf der Agenda stehen. Und aus meiner Sicht ist es auch ein wichtiges Signal, dass Großbritannien dabei ist, als wichtiger Unterstützer der Ukraine, aber eben auch als Land, das eigentlich sehr transatlantisch orientiert ist, sich jetzt aber wieder deutlich Europa zuwendet, auch als Land, das eben nicht mehr Teil der Europäischen Union ist.
Was diese möglichen Friedenstruppen betrifft, die der britische Premier ins Gespräch gebracht hat, da signalisiert ja auch Schweden schon, dass sie dazu bereit wären, sich zu beteiligen. Findet das denn in der Runde, die sich da heute in Paris trifft, eine Mehrheit, kann man das schon sagen?
Ich glaube, es wird schwierig, da wirklich eine Mehrheit oder eine geeinte Position in Paris zu finden. Ich denke nicht, dass man sich in dieser Frage grundsätzlich einigt. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Wochenende auch schon angekündigt, dass es tatsächlich schon Gespräche über mögliche Truppenentsendungen gibt, und zwar zwischen Polen, Großbritannien und Frankreich. Deutschland wiederum hält diese Debatte für verfrüht, hat eine Regierungssprecherin heute Vormittag gesagt. Und insofern wird es, was diesen speziellen Punkt angeht, in Paris meiner Einschätzung nach auf ein We agree to disagree hinauslaufen. Also wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Aber nochmal, das Ganze ist ja auch nur ein informelles Treffen, das im Grunde Entscheidungen in Runden, die wirklich konkrete Entscheidungen treffen können, die Prokura dafür haben, vorbereiten soll.
Diane, wir hatten heute Morgen im Podcast schon über einen massiven ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Krasnodar gesprochen. Inzwischen gibt es dazu mehr Informationen.
Dem ukrainischen Geheimdienst SBU zufolge sind eine russische Ölraffinerie und eine Ölpumpstation getroffen worden. Mindestens 20 Explosionen sollen dort zu hören gewesen sein. Der Betrieb der Pumpstation wurde demnach eingestellt. Die Pipeline arbeite mit reduzierter Pumpkraft. Beide Anlagen hätten dem russischen Militär gedient.
Ja, und jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Seit 500 Tagen sind israelische Geiseln im Gazastreifen. Auf den Tag genau. Angehörige der Entführten haben mit Protesten an das Schicksal der Geiseln erinnert.
Ja, und was den Krieg im Gazastreifen betrifft, auch da gibt es Bewegungen. In diesen Tagen sollen die Gespräche über eine mögliche zweite Phase einer Waffenruhe anlaufen. Heute Abend wird sich auch das israelische Sicherheitskabinett mit dieser Thematik befassen, wie unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, berichtet.
Die Menschen in Israel machen mobil. Seit 500 Tagen sind immer noch 73 israelische Geiseln im Gazastreifen in der Hand der Hamas. Wie viele davon noch am Leben sind, darüber kann nur spekuliert werden. Möglicherweise nur die Hälfte. Landesweit gingen am Morgen die Menschen auf die Straße, um auf die Regierung Druck auszuüben, nun die zweite Phase der Waffenruhe zu verhandeln. Die würde unter Umständen die Freilassung aller in Gaza verbliebenen Geiseln vorsehen. Im Telefoninterview mit dem israelischen TV-Kanal 12 macht der Nahostbeauftragte der Trump-Regierung, Steve Witkoff, deutlich, die entscheidenden Gespräche zu dieser möglichen zweiten Phase beginnen jetzt. Ich habe mit den Israelis, den Katarern und den Ägyptern über die Ausarbeitung eines Zeitplans gesprochen, wie wir mit den Gesprächen der zweiten Phase beginnen würden, und alle sind dafür aufgeschlossen. Und so wird das hoffentlich diese Woche passieren. Israel und die neue US-Regierung arbeiten eng zusammen, enger als unter Ex-Präsident Biden. Daraus macht Benjamin Netanyahu keinen Hehl. Er hat sich zudem Trumps Rhetorik zu eigen gemacht, hier auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen US-Außenminister Marco Rubio.
President Trump and I are working in full cooperation.
Präsident Trump und ich kooperieren voll und stimmen uns ab. Wir haben eine gemeinsame Strategie, die wir nicht immer im Detail mit der Öffentlichkeit teilen, auch nicht, wann die Tore der Hölle geöffnet werden, was sicherlich passieren wird, wenn nicht alle unsere Geiseln freigelassen werden, bis auf den letzten. Die Frage ist, wie soll mit den Menschen im Gazastreifen verfahren werden? Was soll aus der Hamas werden, die im Gaza noch immer im täglichen Leben stark präsent ist und deren militärische Fähigkeiten auch weiterhin nicht zu unterschätzen sind? Osama Hamdan aus der Hamas-Führungsriege macht im Interview mit dem arabischen Sender Al Arabiya deutlich, dass die Terrororganisation in Zukunft zusammen mit anderen palästinensischen Organisationen weiterhin eine gewichtige Rolle spielen möchte. Was wir als Palästinenser jetzt tun müssen, ist, durch internen Dialog eine gemeinsame Basis zu finden, die es uns ermöglicht, zwei Hauptziele zu erreichen: die Verhinderung einer Rückkehr des Kriegers in den Gazastreifen und die Einleitung des Wiederaufbaus. Die Hamas hat in dieser Hinsicht große Flexibilität gezeigt. Eine Perspektive, die von der israelischen Regierung abgelehnt wird, vor allem von den rechtsextremen Parteien im Kabinett. Finanzminister Bezalel Smotrich kündigt dem israelischen TV an, dass nun zwei Teams, eines aus Israel und eines aus den USA, gebildet werden, die ausloten sollen, inwieweit Trumps Plan zur Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza verwirklicht werden kann. Smotrich selbst lässt keinen Zweifel daran, was er davon hält. Ich denke, der Großteil der Menschen im Gazastreifen wird gehen. Das ist ein Prozess, der hoffentlich in den kommenden Wochen beginnen wird. Die Gazaner haben im Gazastreifen in den nächsten 10 bis 15 Jahren nichts mehr zu suchen. Am Abend will sich Israels Sicherheitskabinett abstimmen, wie aus seiner Sicht die zweite Phase der Waffenruhe aussehen könnte.
Ja, und wir haben vorhin schon über Saudi-Arabien als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Das Königreich spielt auch eine Rolle im Gazakrieg.
Saudi-Arabien plant ein Gipfeltreffen mit Teilnehmern der arabischen Welt zu der Debatte über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens. Nach Informationen der deutschen Presseagentur könnte es am Freitag ein Treffen dazu in Riad geben. Ägypten soll dann Vorschläge machen zu einem Wiederaufbau des zerstörten Kriegsgebiets unter vollständiger Aufsicht arabischer Länder.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.